Das ist der Podcast von der reformierten Kirchengemeinde Olderbank Mürikwil-Deegg. Sie hören den Gottesdienst aus der Kirche Mürike vom 18. Juli. Pfarrerin Ursula Vock predigt zum Thema Regengüsse, Sturzbech und Wind. An der Orgel ist der Fabian Sarbach.
Wir warten nach Gottes Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Guten Morgen miteinander. Schön, dass Sie alle da sind, da hingereist von nahe und von etwas weiter weg aus unseren Nachbargemeinden Ottmarsingen und Niederlenz. Herzlich willkommen bei uns. Wir haben heute auch den Organist von Niederlenz da. Der Fabian Sarbach spielt bei uns und Christina Ischi spielt dann am 1. August in der Kirche Niederlenz. Vielleicht haben Sie auch diese Woche atemlos das Wetter verfolgt. Haben Sie viele Regen langsam satt bekommen oder haben Sie besorgt Anteil genommen daran, wo überall das Wasser alles überflutet oder sogar wie in Deutschland Menschenleben kostet. Jetzt werden Sie vielleicht heute auf andere Gedanken kommen. Und ausgerechnet da habe ich vor, von Regengüssen, Sturzbech und Wind zu reden. Das kann ja heiter werden. Doch nach dem kurzweiligen Lismi-Gottesdienst vom letzten Sonntag hat sich mir das Thema für heute einfach aufgedrängt. Ich freue mich, wenn Sie sich darauf einlassen. Wir beten miteinander und singen dann als erstes Lied, das Lied 581, die Strophe 1 bis 2. Und fürs Singen stehen Sie dann auf, jetzt fürs Beten bleiben wir noch sitzen. Du Gott, du bist unerschöpflich. So weit wie die Wolken ziehen, so weit ziehst du mit allem, was lebt. Findest immer neue Wege. Bang verfolgen wir mit, was Wassermassen anrichten können. In der gleichen Zeit, wo an anderen Orten Hitze alles Leben verbrennt. Wir sind da am Trockenen, verschont geblieben. Glück gehabt, ohne eigenes Dazutun. Wir sind da, voll Dankbarkeit. Wir sind da voll Sorge um das, was sich abzeichnet und wo wir lieber nicht wahrhaben würden. Hilf du uns hören auf das, wo du uns brauchst. Amen. Dein Morgen, dein Tag. Singen wir miteinander die ersten zwei Strophen. Wir haben dann nachher noch mal Gelegenheit, um das Lied, das noch nicht so bekannt ist, noch mal singen, die letzten beiden Strophen dann nach der Predigt. Sie hören jetzt dann eine längere Lesung aus dem Psalm 18. Der Psalm wird dem David zugeschrieben, dem jungen Hirtenbub, der auserwählt worden ist, zum König über Israel zu werden. Er hat natürlich dann eine Laufbahn müssen machen, ist am Hof vom amtierenden König Saul gekommen. Und nachdem er zuerst ganz begeistert war von dem jungen Mann, ist er ihm dann später zu gefährlich geworden. Der David ist in Ungnade gefallen beim König Saul und ist zwar ein Heerführer vom Saul, hat dort viel Erfolg gehabt, ist dann in Ungnade gefallen beim Saul und ist von ihm verfolgt worden und hat Todesangst gehabt. Und der Psalm wird dem David zugeschrieben in dieser lebensbedrohlichen Situation. Lesen tut Ihnen den Psalm unsere Kirchenpflegerin Rahel Wunderli und nachher auch nach einem Zwischenspiel die neutestamentliche Lesung aus dem Matthäus-Evangelium.
Das ist der Psalm 18, Vers 1 bis 18, in einer Übersetzung von Martin Buber und von Franz Rosenzweig aus den 1930er und 1940er Jahren, also fast 100 Jahre alt. Die Übersetzung ist also ganz nah beim hebräischen Sprachlaut und tönt in unseren Ohren, in unseren heutigen Ohren, ein bisschen fremd stellenweise, manchmal auch ein bisschen derb. Und gleichzeitig ist es eine unglaublich ausdrucksstarke Sprache, so kraftvolle Bilder, die da provoziert werden. Also wenn ihr euch von diesen Bildern mitreissen und euch nicht fest irritieren lasst, wenn ihr etwas nicht versteht, finde ich das wunderbar. Und ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass das Gebet mehrmals wechselt zwischen dem Du und dem Er. Also manchmal wird Gott direkt angesprochen und manchmal wird er beschrieben. Und der Wechsel vom Du zum Er, der geht dann manchmal auch wieder zurück. Also, von Gottes Knecht, von David, der zu ihm die Worte dieses Gesangs redete am Tag, da er ihn vor dem Griff all seiner Feinde und vor der Hand Schauls gerettet hatte. Er, David, sprach: Ich minne dich, du, meine Stärke, du, mein Schroffen, meine Bastei und der mich entrinnen macht, mein Gott, mein Fels, an dem ich mich berge, mein Schild, Horn meiner Freiheit, mein Steilhorst. Gepriesen rufe ich, er, schon bin ich von meinen Feinden befreit. Mich umfingen Stricke des Todes, Sturzbäche Unheils umgrausten mich, Stricke des Gruftreichs umrangen mich, mich überraschten Schlingen des Todes. Da mir Angst war, rufe ich ihn, ich schreie zu meinem Gott. Von seiner Halle hörte er meine Stimme, mein Schrei zu seinem Antlitz kommt in seine Ohren. Da zitterte die Erde, die Gründe der Berge erbebten, erschüttert, denn aufflammte er. Hoch entstieg Dampf seiner Nase, Feuer fraß aus seinem Mund, Kohlengluten zündeten daraus. Er neigte die Himmel, fuhr nieder, Wetterdunkel ihm unter den Füßen. Er ritt auf dem Cherub. Ein Cherub ist ein geflügeltes Mischwesen. Also das ist so eine Art Sphinx mit Löwenkopf. Das ist irgendwie, also für uns eine fantastische Figur quasi. Er ritt auf dem Cherub, flog an, schoss herab auf Schwingen des Sturms. Finsternis setzte er als sein Versteck rings um sich, als seine Verschirmung, Finsterkern der Wasser, dicht Gewölk der Lüfte. Von dem Schrei vor ihm her verwallte sein Gewölk Hagel und Feuerkohlen. So donnert im Himmel er, der Höchste gibt aus seine Stimme, Hagel und Feuerkohlen. Seine Pfeile schickt er, sprengt sie um, Blitze fiel, tummelt sie hin. Sichtig wurden die Betten des Wassers, offenbar die Gründe des Landes. Von deinem Treuen, du, vom Sturmanhauch deiner Nase. Er schickt von oben, er nimmt mich, er enttaucht mich den vielen Wassern, er entreißt mich meinen trotzigen Feind, meinen Hassern, denn sie waren zu stark mir. Jetzt kommt noch eine Lesung aus dem Neuen Testament, vom Evangelium von Matthäus, Kapitel 7, Vers 24 bis 27. Und nach dieser Lesung singen wir dann das Lied 580. Vielleicht tut ihr jetzt schon vorblättern. Also der Matthäus, das hat der Matthäus geschrieben. He? So. Der Matthäus schreibt: Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus. Und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden einer unvernünftigen Frau, einem dummen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus, da stürzt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein.
Thank you.
Ja, jetzt haben Sie gerade ein bisschen Urgewalt vom Wasser erlebt beim Psalm 18 und irgendwie jetzt auch nochmal bei dem Regenmorgenlied. Die Urgewalt vom Wasser, die kommt im Psalm 18 auch wortgewaltig über. Wir sind in den letzten Wochen zum Glück da bei uns vor Gröberem verschont geblieben. Anders als andere Orte in der Schweiz, besonders aber anders als der Südwesten von Deutschland und die Benelux-Länder. Und doch war auch bei uns eindrücklich gewesen, an diesen Orten, wo es wirklich ganz heftig regnen ist, ja, was das auslöst. Ich lese stellvertretend dafür einen kurzen Bericht von einer Facebook-Freundin aus Zürich-Altstädte. Die hat nach dem letzten Dienstag geschrieben: Die letzte Nacht hinterließ Spuren der Verwüstung in unserem Quartier, die wehtun. Jahrzehntelanges Wachstum war in wenigen Augenblicken zerstört, Gebäude verwundet, Gärten zerpflückt. Neben den Wunden bleibt die bis anhin kaum bekannte Angst vor dieser zerstörerischen Urgewalt des Unwetters. Wir sind in der Schweiz so gut abgesichert, wohnen in gut gebauten und stabilen Häusern, meistens auf sicherem Grund. So sind wir nur selten konfrontiert mit dieser ganzen heftigen Urgewalt vom Wasser. Die, die hier bei uns 2005 erlebt haben, wie die Bünz ihr Bett verlassen hat und das Schulhaus Helmat unter Wasser gesetzt hat, die haben die Urgewalt schon mal heftig erlebt. Ältere Menschen hier in Möriken sagen jetzt auch, das hat es immer wieder gegeben. Eine Zeitung hat letzte Woche geschrieben, dass die Menschen auf dem Land diesen Regenmassen gelassener gegenüberstehen, vielleicht weil sie mehr Erfahrung haben damit. Doch wenn dann die Wassermassen durch die eigene Wohnung fliessen, Gemüsefelder flutet, wo die Salate darauf abfaulen, oder der Hagel die ganzen Obstkulturen kaputt macht, verliert dann trotzdem die Fassung. Auch ich würde die Unwetter gerne einordnen unter dem Lauf von dem, was es schon immer gegeben hat. Doch weist ja leider alles darauf hin, dass es in Zukunft wegen der Erderwärmung mehr so extreme Wetterereignisse geben wird. Überschwemmungen an den einen Ort und extreme Trockenheit an den anderen. Die Schweiz gehört sogar wie der Mittelmeerraum zu den Gebieten, die wegen ihrer Lage mehr als andere Orte davon werden betroffen sein. Aber warum erzähle ich das da im Gottesdienst? Warum verknüpfe ich es erst noch mit so Bibelstellen, die auch von gefährlichen Naturereignissen erzählen? Ist das nicht einfach Angstmache im Namen vom Glauben? Wollte ich etwa sogar sagen, das, was jetzt passiere, sei eine Strafe von Gott? Ich war zuerst einfach mal bewegt und aufgewühlt gewesen bei diesen wortgewaltigen Beschreibungen vom Psalm 18. In der lautmalerischen Übersetzung, die näher an der Originalsprache ist, haben sie eine unglaubliche Wucht, die etwas von dem Gefühl erfasst, das solche Wassermassen auslösen können. Es ist ein riesiges Sturmgetöse, das über alles hinwegfegt. Es ist nicht klar, ob da irgendjemand am Ende lebendig daraus rauskommt, weder der Bettende noch die, die ihn verfolgen. Es ist nicht einmal so klar, ob das jetzt eigentlich ein äußeres oder ein inneres Ereignis ist oder beides zusammen, das hier abläuft. Und ist Gott selber der Sturm, der hier über alles hineinfegt? Oder kommt Gott im und durch den Sturm dem Menschen zu Hilfe, der in äußerster Not ist? In diesem Psalm, dünkt es mich, kann man das gar nicht so genau voneinander auseinanderhalten. Der Sturm ist Bedrohung, und am Ende irgendwie auch die Rettung. Gott scheint die Ursache der Gefahr und die Rettung gleichzeitig zu sein. Der Mensch in Gefahr wird durch den Sturm durchgewirbelt und mitten drin zieht dann Gott aus der bedrohlichen Wassermasse raus und rettet ihn. Wie eine überproportionale Szene gesetzte Taufe kommt es mir dann aufs Mal vor, wo zugespitzt ist als ein Kampf um Leben und Tod, bis zu dem rettenden Eingreifen für den Menschen, der bei Gott Zuflucht sucht. Es ist vielleicht gerade das, was mich anspricht an diesem Text. Es ist nicht von Anfang an klar, was feindlich ist und was freundlich. Wer welche Rolle hat in dem Ganzen und wie es am Ende rauskommt. Gott ist Teil vom Bedrohlichen und Teil vom Rettenden und steht dem ganz sicher nicht unbeteiligt gegenüber. Er ist zmitzt drin. Ist das nicht vergleichbar irgendwie mit unserer heutigen Situation, wo wir um alle Gefahren wissen und darum, dass wir jetzt raus aus dem Ganzen und nicht erst in 2 und erst recht nicht in 10 Jahren oder in der nächsten Generation. Jetzt und vor unseren Augen läuft das Gewitter ab. Nur, dass es sich halt im Einzelfall dann doch immer wieder so anfühlt, als etwas, das ja schon immer da war und man schon immer gekannt hat. Doch es gibt irgendwie je länger, je weniger Verschnaufspausen. Wir müssen immer neue Krisen bewältigen. Nach Corona jetzt Unwetter und länger auch schon die Flüchtlingsthematik, wo ihre Wurzeln unter anderem ja auch in klimatisch veränderten Bedingungen hat. Menschen sterben und wir sind irgendwie in das Sterben mit drin verwickelt. Wir spüren die Dringlichkeit und doch sind wir seltsam gelähmt, wie in einem Strudel, wo wir nicht daraus rauskommen. Am liebsten würde man sich auch nicht damit auseinandersetzen, mich die Augen zu und würde so tun, wie wenn alles gar nicht wahr wäre und einem nichts angehechte. Verständlich. Weil sonst ist es eben wie in dem Toben und Dunnern, in dem Strudel von Wasser, wo einem runterziehen will, in dieser Finsternis und im Sturm. Wenn man hört und sieht von den extremen Hitzewellen in Kanada und von den jetzigen Unwettern und von vielen anderen außergewöhnlichen Wetterereignissen in den letzten Jahren, dann ist es, wie wenn die Natur sich in diesen Naturgewalten würde anfangen zur Wehr setzen gegen all das, was die Menschheit ihr antut. Früher, wo man sich nicht hat können wissenschaftlich erklären konnte, wie das Wetter entsteht, da hat man es einem Gott zugeschrieben. Gott, der sich einem je nachdem freundlich zuwendet, wenn er Regen bringt und die Erde fruchtbar macht, oder aber enttäuscht und zornig dürre oder vernichtende Unwetter schickt. Heute wissen wir viel mehr. Und trotzdem ist es immer noch so, dass wir uns solchen Naturgewalten hilflos ausgeliefert fühlen. Man kann sich irgendwie vorstellen, dass Menschen gedacht haben, Gott könnte ein Strafgericht über uns hineinbrechen lassen in Form von Dürre und von Sintfluten, gerade wenn man sieht, wie viel Unheil die Menschheit ja immer wieder auslöst. Doch zu unserer modernen Weltsicht passen solche Gedanken nicht. Auch Gott können wir nicht mehr so denken, als Instanz, die irgendwie von außen lenkend eingreift und Unglück bringt oder verhindert, Menschen bewahrt oder vernichtet. Doch für mich fangen die alten Texte auf andere Art neu an reden. Dort, wo wir anfangen zu sehen, wie alles miteinander zusammenhängt und einander gegenseitig beeinflusst. Belebte und unbelebte Natur, Menschen, Tiere und Pflanzen sind aufeinander angewiesen und voneinander abhängig. Wenn Gott in all dem auch ist, lebt und leidet Gott drin mit, schnauft, ächzt, stöhnt und bäumt sich auf in leidenden Menschen und in der leidenden Natur. Das ist das, was mich an dem Text anspricht und berührt. Doch warum erzählt man von Katastrophen, wie dem Gleichnis vom Haus, das auf Sand gebaut wird und darum einstürzt, wo Regengüsse runtergehen, Sturzbäche kommen und Wind darüber wegfegen? Wenn man all die Bücher und Filme anschaut, die den Weltuntergang an die Wand malen, dann gibt es sicher viele verschiedene Gründe dafür, das zu tun. Ein Grund aber, um von Katastrophen zu reden, ist der, dass man Katastrophen an die Wand malt und ihre Folgen, weil man gerade das verhindern möchte. Man möchte, dass es nicht so kommt. Man möchte vor die Augen führen, wohin das man kommt, wenn man nicht rechtzeitig eingreift und uns besinnt auf das, was besonnen und vernünftig ist. Auch das Gleichnisbild mit diesen Häusern oder mit diesen Männern und Frauen, die entweder ihr Haus auf den Felsen bauen oder auf den Sand, auch das Gleichnisbild von Jesus will darauf raus, dass wir eben sind wie die Frau oder der Mann, der das Haus auf festen Grund baut. Ein Haus, das dem Sturm und dem Wind und dem Regen mag widerstehen. Und dafür muss eben vorausschauend gehandelt werden. Und vorausschauend gehandelt hat man ja in den letzten Tagen, überall. Man hat das Wandsäcke parat gemacht gegen das Hochwasser. Man hat ausgleichend Wasser abgelassen, Stauwehr auf- und zugemacht. Man hat Keller ausgeräumt, vorsorglich Beizen zugemacht, die nahe am Wasser gestanden sind in der Gefahrenzone. Feuerwehren haben patrouilliert. Und man hat auch Menschen vorsorglich auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet. Auch hat man in den letzten Jahren an manchen Orten vorsorglich Massnahmen ergriffen gegen das nächste Jahrhundert-Hochwasser. So und mit viel Glück hat man da bei uns bis jetzt das Schlimmste verhindern können. Aber in unserem nördlichen Nachbarland hat alles das an ein paar Orten nicht gelangt. Es sind Menschen umgekommen bei diesen Unwettern. Andere werden noch vermisst. Es kann sein, dass man vielleicht an manchen Orten zu wenig hat tun können, vorausschauend. Aber es war vor allem einfach Pech. An manchen Orten ist zu viel Regen in zu kurzer Zeit gefallen. Die Fluten sind zu schnell zu hoch geworden. Und man hätte keine Chance gehabt dagegen. Auch mit noch so guten Vorkehrungen. Wer versucht dann nicht, das Bestmögliche zu machen? Wer würde schon wissentlich ein Haus auf Sand bauen? Auch im Zusammenhang mit den Klimaveränderungen gibt es Versuche, um sich vor den Folgen zu wappnen, vorausschauend zu schauen. Und die Versuche machen sichtbar, was uns erwarten könnte, wenn es uns eben nicht gelingt, die Erhitzung vom Klima zu begrenzen. Ich habe einen eindrücklichen Bericht gelesen im Tagesanzeiger vom Donnerstag. Dort wurde berichtet worden von einer kleinen Insel vor der Küste von Louisiana. Eigentlich war die Insel mal gar nicht so klein. Sie war schon mal 89 Quadratkilometer gross. Jetzt ist sie noch 1,3 Quadratkilometer gross. Es wohnen noch 100 Personen drauf. Bald gibt es die Insel nicht mehr. Ihre indianischen Bewohner haben jetzt zugestimmt, um sich umsiedeln zu lassen, weil ihnen das Wasser buchstäblich bis am Hals steht. Es ist gesagt worden, das sei die erste klimatriebene Umsiedlung in den USA. Und sie kostet 48 Millionen Dollar. Das heisst etwa für jeden Bewohner und Bewohner der Insel eine halbe Million für Land, für ein Haus, was weiß ich noch. Unterdessen denkt man aber auch an anderen Orten in den USA nach über ein sogenanntes Managed Retreat. Das heisst geordneter Rückzug. Man überlegt sich also, wo die Auswirkungen von der Erderwärmung in der nächsten Zeit derart extrem werden können, dass man dort nicht mehr leben kann und dass man dann die Menschen an einen anderen Ort hinzügelt. Man geht davon aus, dass bereits heute jährlich 24,5 Millionen Menschen durch Naturereignisse vertrieben werden. 9 von 10 aufgrund von Extremwetter wie Dürre und Überschwemmungen. Zum dem Vorbeugen gibt es nochmals so einen Begriff, sogenannte Buyouts, also Ausverkäufe, Abkäufe. Der Staat kauft den Besitzer ihres Land ab, wo sie darauf leben, und verwandelt es in Grünflächen, dass in Zukunft keine neuen Schäden können angerichtet werden und die Besitzer selber zügeln an ein anderes Ort. Erstaunlicherweise gibt es aber andere Orte, wie zum Beispiel Holland, wo an vielen Orten unter dem Meeresspiegel liegt, wo man bis jetzt das nicht gross anspricht, was da könnte passieren. Es scheint ein Tabu zu sein. Das erste Mal gibt es jetzt offenbar einen Plan B von einem Architekturbüro. Das rechnet für das Jahr 2200, also das ist noch relativ weit draussen, mit völlig veränderten Küstenlinien von Holland. Es rechnet mit schwimmenden Feldern und Satellitenstädten, die man ins Meer baut. Holland wäre aber viel kleiner als heute. Und jetzt fangen jetzt erstmal Diskussionen darüber an, ob man einzelne Gebiete zu Holland dann irgendwann aufgeben soll, statt sie mit immer teureren Massnahmen absichern. Pro Grad Erderwärmung steigt nämlich der Meeresspiegel um 2,3 Meter. 1 Grad wärmer, 2,3 Meter höher im Meeresspiegel. Das ist eindrücklich. Wer ist so blöd und baut auf Sand? Ist die Frage nicht zynisch, wenn man das Pech hat, in einem Land zu leben, wo es kaum Untergrund aus Fels gibt? Oder eben auf einer Insel, die vom Meer überschwemmt wird? Oder nehmen, wo man unter dem Meeresspiegel lebt? Ist die Frage nicht auch zynisch, wenn man selber zu dem Teil der Menschheit gehört, der so arm ist, dass sie kaum selber etwas beiträgt zur Klimaüberhitzung? Dort ist man nicht dumm. Dort ist man ganz einfach diesen Veränderungen ziemlich ohnmächtig ausgeliefert. In den biblischen Geschichten sind natürlich die grossen Klimaveränderungen von heute nicht im Blick. Wie könnten es auch? Doch wer weiß, vielleicht hat man auch schon hier realisiert, wie der Mittelmeerraum unter den Römern immer mehr abgeholzt worden ist, der Boden drum ausgetrocknet ist und bei Regengüssen davongeschwemmt worden ist. Vielleicht greift das Gleichnisbild auch auf solche Erfahrungen zurück. Wer wie der Jesus mit seinen Gefolgsleuten vorausgelebt hat, verbunden mit der einfachen Bevölkerung, die Hunger hatte, sobald einmal eine Trockenzeit gekommen ist oder eine Ernte ausgefallen ist. So jemand hat vielleicht auch wahrgenommen, wie zerbrechlich das Gleichgewicht ist zwischen der Natur und ihrer menschlichen Nutzung. Auf jeden Fall aber hat er sicher wahrgenommen, wie es brodelt unter den Menschen, die zu wenig zum Leben hatten. Wie ein grosser Teil der Bevölkerung dortzumal. Was hat es unter diesen Bedingungen bedeutet, ein Haus auf sicheren Fels zu bauen, wenn es diese Sicherheit für die meisten gar nicht gegeben hat? Was bedeutet es heute für uns, wo wir vor so vielen Herausforderungen stehen und alles so unübersichtlich scheint? Das Wortbild vom Haus auf dem Fels, das ist der Abschluss der Bergpredigt. In dieser Bergpredigt sind ganz viele Worte und Geschichten, Gleichnisse von Jesus gesammelt. Und ganz zum Schluss fordert eben dann der Jesus in dem Matthäusevangelium die Menschen auf, zum Hören auf die Worte der Bergpredigt und zum diesen Worten entsprechend handeln. Was sind denn das für Worte? Was hat er denn da gesagt? Es geht in der Bergpredigt um ein Zusammenleben, wo man aufeinander schaut und nicht nur die eigenen Interessen verfolgt. Es geht um gerechtes Handeln, darum, dass man zum Beispiel mit dem Ansammeln von Besitz an Wesentlichem vorbeigeht und dass man es darum anders machen sollte. Dass wir nicht auf Vergeltung sind, sondern auf Versöhnung. In dieser Bergpredigt sind auch die berühmten Handlungsanweisungen, wie dass man die Find soll lieben soll. Und man kann die schnell damit abtun, dass doch das zu gross und zu überfordernd sei, zum Umsetzen, unerreichbare Ideal, die Jesus da aufgestellt hat. Und doch sind sie der Kern dieser radikalen Botschaft, die Jesus uns hinterlassen hat. Und sie gründet auf schon viel älteren biblischen Worten. Worte, die immer wieder daran erinnern, dass Menschen die Gerechtigkeit und Recht walten lassen. Es ist die alte Botschaft von Gott, die sich den Schutzlosen besonders zuwendet, auf neue Art durch den Jesus zugespitzt. Das Haus auf den Felsen bauen also die, die sich an dieser Botschaft ausrichten. Auf Sand aber bauen die, die Worte in den Wind schlagen, die weiterhin den eigenen Profit verfolgen, die nur für sich selber schauen und auf Kosten von anderen leben. Früher oder später, so sagt das Bild gleich, das Bild, die Bildgeschichte, früher oder später rutscht ihnen der Boden unter den Füßen weg. Aus heutiger Sicht wird das Gleichnisbild für mich brisant. Ist es nicht genau das, was seit Jahren auch bei uns passiert? Seit den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert wissen wir, dass die Ausbeutung der Natur nicht so weitergehen kann und uns an einen Abgrund führt. Es ist sogar mal, das habe ich letztens in einem grossen Zeitungsbericht gelesen, es ist sogar schon mal so weit gewesen, in den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert, dass die obersten Militär und Politiker der USA die Umweltthematik als grösstes Sicherheitsrisiko eingestuft haben und man eigentlich dran gewesen wäre, zu handeln. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt auch nicht mehr im Einzelnen weiss und kann erzählen, sind dann die angebahnten Veränderungen ins Stocken gekommen. Es hat sich eine neoliberale Weltsicht durchgesetzt, wo alle Verantwortung der Einzelnen aufbürdet und der Staat und grosse Firmen aus der Verantwortung für das Gemeinwohl nimmt. Und so ist weiterhin auf Sand statt auf Felsen gebaut worden. Ob es jetzt gelingt, unser Leben auf diesem Planet auf ein anderes Fundament zu stellen, auf Fels statt auf Sand zu bauen. Es gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, Winde wehten. Das passiert in dem Bildwort von Jesus, egal ob man das Haus auf Fels baut oder auf Sand. Das ist auch so mit der Klimaerwärmung. Sie findet statt, jetzt schon. Abwenden können wir sie nicht mehr. Auch da sind sich die Forschenden einig. Entscheidend ist aber jetzt, was wir weitermachen. Baut man weiterhin auf Sand oder stellen wir jetzt unser Haus auf den Fels? Man kann auf die Worte hören und danach handeln. Auf die Jesus-Worte vom sorgenden und friedliebenden Zusammenleben oder heute auf die Worte von allen denen, die sagen, dass wir die Klimaerwärmung so schnell wie möglich stoppen müssen. Das Haus soll nicht einstürzen. Es soll Wind und Wetter standhalten. Das ist das Ziel der Bildgeschichte. Und das ist das Ziel von allen denen, die sich um die Zukunft von unseren Lebensgrundlagen sorgen. Zugegeben, nicht immer ist es leicht zu wissen, ob der Untergrund aus Fels ist oder aus Sand. Auch Fels kann im Laufe der Zeit mit dem stetigen Reiben vom Wasser zu Sand werden. Und umgekehrt kann sich Sand unter grossem Druck in Sandstein verwandeln. Sogar wenn man sich auf vermeintlich sicherem Grund bewegt, muss das nicht so bleiben. Zusammenhänge von allem zu verstehen, was wir mit unserem Leben und Handeln auslösen, ist anspruchsvoll. Man kann nicht alles richtig machen. Das eigene Verhalten verändern ist sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jede und jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich. Es kommt also doch an auf jede und jede Einzelne. Wir können etwas beitragen. Wir können hören und handeln. Wir können das zum Beispiel beim Abstimmen und Wählen. Wir können das mit Projekten, die wir uns dafür einsetzen. Wir können das auch mit dem Verändern von unserem Lebensstil. Und doch sind wir ja davon abhängig, dass auch andere die Worte hören und danach handeln. Was bringt es, wenn wir alleine anfangen und andere nicht nachziehen? In den Worten aus der Bergpredigt werden Menschen nicht nur als Einzelne angeredet. Und sie werden angeredet auch in ihrer Sehnsucht danach, dass etwas anders wird. Auch da, wo sie scheinbar allein nichts ausrichten können. Ganz am Anfang der Bergpredigt heisst es: Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Selig sind die Leidtragen. Sehnsucht nach Veränderung ist auch ein felsiger Boden, wo man ein Haus darauf bauen kann. Das Leiden an Ungerechtigkeit und an dem, was mit unserer Erde passiert, ist ein fester Grund. Es war ein Ausgangspunkt, zum Beispiel für die Klimajugend. Es ist ein Ausgangspunkt, wo Menschen zusammenbringen und aus der Ohnmacht herausreissen kann. Vielleicht ist diese Sehnsucht sogar die Grundlage von allem Handeln, das nachher kommt. Zulassen, dass es mich berührt. Wenn wir Menschen uns dem verschliessen, braucht es dann vielleicht sogar das, dass der sandige Boden unter unseren Wohlstandshäusern wegrutscht. Ich weiss nicht, ob man das so fragen darf. Doch mir fällt ein, dass immer wieder im biblischen Text Natur das übernimmt, was die Menschen nicht tun. Wenn die Menschen nicht tun, was falsch läuft, wenn sie nicht trauern darüber, dann bebt die ganze Erde. Sie fängt sich an aufbäumen und rebellieren. Wenn Menschen andere ausbeuten und sich auf ihre Kosten bereichern, zum Beispiel beim Prophet Amos. Dort steht dann: Sollte nicht die Erde erbeben und jede Bewohnerin, jeder Bewohner auf ihr trauern? Und sollte sich nicht die ganze Erde heben wie der Nil und aufgewühlt sein und sich senken wie der Strom Ägyptens? Die Natur wird da zur Stimme von denen, die sich nicht wehren können, weil sie am kürzeren Hebel sitzen. Sie wird auch zur Stimme oder vielleicht sogar zum Körper von Gott, der leidet und das nicht mehr aushaltet und sich anfängt zu wehren. Gott, Natur und die leidenden Menschen verschmelzen und äußern sich in einem stummen, aber umso eindrücklicheren Protest. Wenn es die Menschen nicht spüren, dann muss die Erde beben. Dann muss der Nil überschwemmen, dass vielleicht endlich auch ihre Bewohnerinnen und Bewohner trauern über das, was da im Gang ist. Vielleicht brauchen wir ein ganz neues Verständnis davon, wie wir und alles miteinander zusammenhängen. Ein Verständnis von Menschenwürde, das es nicht gibt, ohne die Würde von allem Lebenden und nicht ohne das Würdigen von der ganzen Natur und von Gott in allem. Die Worte der Bergpredigt haben immer wieder Menschen dazu angestoßen, um grosse Veränderungen in die Welt zu setzen, auch in einer scheinbar aussichtslosen Situation. Nehmen wir den Mahatma Gandhi mit seinem gewaltlosen Widerstand gegen Kolonialmacht England, sind damit verbunden. Und auch namenlose Menschen, die sich zum Beispiel in der ehemaligen DDR einfach dagegen gewehrt haben, ihre Nachbarn zu bespitzeln und keine Auskunft gegeben haben, wenn sie gefragt worden sind. Dortmals hat Jesus wahrgenommen, was die Menschen gebraucht haben, nach was sie sich gesehnt haben. Er hat sie zusammengebracht. Er hat ihnen die Hoffnung geweckt, dass es jetzt wahr wird, was die alten Glaubenstexte verheissen. Und so hat sich aus ohnmächtigen Vereinzelten eine neue Hoffnungsgemeinschaft gebildet. Als er gekreuzigt worden ist, ist dann eine furchterregende Flutwelle über die Hoffnungsgemeinschaft eingebrochen. Die hat alle voneinander weggetrieben, den Aufbruch zerstört. Aber dann ist die Hoffnungsgemeinschaft wieder aufgestanden. Sie hat sich neu formiert zum Leib vom auferstandenen Christus. Und das geschieht immer wieder neu. Überall, wo trotz Regengüsse, Sturzbech und Wind Menschen auf das Wort von Gott vertrauen. Wo sie hören, Zeichen der Zeit erkennen und danach handeln. Auch wenn es für jede und jeden von uns Einzelnen übergross scheint, auf diesen Wort kann man bauen. Sie geben die Hoffnung, dass unser Haus der Fluten standhaltet. Auch wenn das eine verzweifelte Hoffnung ist. Die Hoffnung, dass nach der grossen Überflutung neues Leben möglich ist. Amen. Wir beten miteinander die Fürbitte. Gott, du, wo du uns auch begegnest in der leidenden Natur, Menschen bitten dich um Regen und darum, dass der Regen aufhört. Doch du hast deine Schöpfung in die Obhut von uns Menschen entlassen. An uns ist es, Sorge zu tragen zu Erde und Wasser, zu unserer Atmosphäre und allem, was drin lebt. Du seufzest und schreist mit allem bedrohten Leben. Du hoffst und schaffst in allen, die sich zusammentun, um dieser Erde Sorge zu tragen. Und doch bitten wir dich um Schutz für die, die immer noch von den Hochwasser bedroht sind, um deinen Beistand für die, die Angehörige verloren haben oder vermissen. Wir bitten dich um deinen Beistand für die, die ihr Einkommen durch die Unwetter verlieren oder nicht wissen, wie bis sie ihre Tiere durch den Winter bringen sollen, wenn es Heu fällt. Wir bitten dich darum aus der Hoffnung, dass du doch wirkst mit deiner Geistkraft in allem und durch alles, so wie der Flügelschlag eines Sommervogels alles verändern kann. Wir können unsere Aufmerksamkeit nicht überall haben. Doch bist du mit deinem mitfühlenden Blick überall da, wo unser Mitgefühl nicht sein kann, weil wir begrenzt sind. Hilf du uns aus der Ohnmacht, da ins Handeln kommen, wo wir etwas bewirken können. Amen. Dein Morgen, dein Tag, wir singen die Strophe 3 bis 4. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott sagt, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf die Dürre. Gott segnet euch und behütet euch. Gott führt euch zum frischen Wasser und macht euch lebendig. Amen.